SWR 2 zur Person.
Heute mit der usbekisch-australischen Komponistin Elena Katz-Tschernin. Schön, dass Sie hier sind, Frau Katz-Tschernin. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Frau Roth.
Ja, ich bin Silvia Roth und freue mich sehr, dass wir in den nächsten beiden Stunden in die lebendige kompositorische Welt von Elena Katz-Tschernin eintauchen werden. Und bevor wir unser Gespräch beginnen, gibt's erstmal eine kleine musikalische Miniatur, das pulsierende Ein-Minuten-Stück Peggy's Minidrag. Peggy's Minidrag von Elena Katz-Tschernin war das, die heute zu Gast ist bei SWR 2 zur Person. Eine gefeierte Komponistin, vor allem in Australien. Gerade erst wurde wieder ein großes Werk von ihr an der Sydney Opera uraufgeführt. Eine Komponistin, die mit ihrer Arbeit aber auch in Deutschland vertreten ist, beispielsweise immer wieder an der Komischen Oper Berlin. Frau Katz-Tschernin, fangen wir mal mit den Grundsatzfragen an. In der Musikgeschichte gibt's ja diverse Komponisten, die über das Komponieren gesagt haben, es quäle sie immer wieder ganz fürchterlich. Warum, um Himmels Willen, haben Sie sich dafür entschieden, Komponistin zu werden?
Ich glaube, Komponisten sein entscheidet sich für Komponisten selber. Es ist umgekehrt. Ich hatte gar keine Entscheidung treffen müssen. Es war klar von Kindheit, dass ich Komponistin sein möchte. Das war ein Traum, das ich einfach erfüllt habe, mehr oder sich erfüllt hat. Ich habe gar nicht nachdenken müssen so lange. Als ich 5 war, 4, habe ich schon komponiert. Auch wenn man mir sagte, das kannst du nicht. Meine Eltern sagten zu mir, du musst irgendwo unterrichten, du musst ein proper Job with proper money, you have to get proper salary. Das war für mich einfach nicht möglich. Ich wollte immer was Neues probieren. Also für mich komponieren ist keine Quälerei. Jedes Mal, wenn ich ein neues, also total leeres Blatt sehe, freue ich mich. Weil plötzlich, da ist ein Blatt Papier, wo ich was drauf tun kann. Es freut mich ungemein. Es ist wie so plötzlich ein sauberes Zimmer. Ein Zimmer mit keinem Möbel drin. Und was für Glück, das ist dann zu fühlen. Ich finde, das ist was Wunderbares und ein Geschenk, dass ich das darf. Ich denke, es jeden Tag. Denke ich, das ist ein Privileg eigentlich, dass ich das tun darf, was ich eigentlich am liebsten tue.
Sie sind in Usbekistan geboren, in eine russisch-jüdische Familie hinein, sind als junges Mädchen dann nach Moskau gezogen, dann nach Australien ausgewandert. Später haben Sie einige Jahre in Deutschland gelebt, haben dort bei Helmut Lachenmann Komposition studiert und sind schließlich wieder nach Sydney zurückgekehrt, wo Sie jetzt auch wohnen. Viele verschiedene Länder, viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Erfahrungen. Wie viele Leben führen Sie eigentlich, Frau Katz-Tschernin?
Im Moment nur eins, hoffe ich. Aber natürlich in meinem Gehirn schwirren viele Welten. Ich glaube, ich habe viele Einflüsse in meiner Musik. Mit Sicherheit vieles Russische. Man kann mich aus Russland nehmen, aber nicht Russland aus mir. Oder wie sagt man das besser? Man kann mich aus Russland nehmen, aber nicht Russland aus mir. Ja, genau so. Yeah. Ich kann, glaube, das nicht einfach verhindern, dass manchmal irgendwas reinfließt, was ich wie ein Sponge aufnehme.
Wie ein Sponge, also wie ein Schwamm. Auf diese verschiedenen Einflüsse kommen wir sicher noch genauer zu sprechen. Jetzt aber erst noch einmal Musik. Ein Stück, das ähnlich um die Welt gezogen ist wie Sie, Frau Katz-Tschernin. Vielleicht sogar Ihr bekanntestes Stück. Es ist von Daniel Hope interpretiert worden, von Lang Lang, ist als Jingle für eine britische Werbekampagne verwendet worden. Das Stück Eliza Aria. Eliza Aria von Elena Katz-Czernin aus der Ballettsuite Wilde Schwäne nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Wir haben es in einer Version für Geige und Klavier gehört, interpretiert von Daniel Hope und Jacques Amon. Elena Katz-Czernin ist heute im Studio bei SWR 2 zur Person. Sie haben gerade schon erzählt, warum Sie Komponistin werden wollten oder dass Sie gar keine andere Wahl hatten. Wie hat das denn eigentlich alles angefangen, damals in Usbekistan? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, kleine schwarze Punkte auf Notenpapier zu werfen?
Als ich 4 war, ist meine Familie umgezogen von Usbekistan nach Jaroslawl. Jaroslawl ist eine Stadt auf Wolga-Fluss, eine sehr kultivierte Stadt. Sie hat das erste Theater, Dramatheater überhaupt in Russland. Und ich hatte unglaubliches Glück, weil meine Schwester hatte Unterricht, Klavierunterricht, privat. Und als ich 4 war, habe ich zugeguckt. Und dann, als die Lehrerin weg war, habe ich alle Stücke nachgespielt. Und so hat man erfahren, dass ich etwas habe, weil vorher konnte ich nicht sprechen. Ich habe 3 Jahre nicht gesprochen. Ich habe sehr spät angefangen zu reden. Und meine Eltern dachten, es ist irgendwas falsch mit mir. Also irgendwas stimmt nicht. Und sie hatten sich große Sorgen gemacht. Und dann langsam habe ich gesprochen, aber nicht sehr gut, mit ganz vielen Sprachfehlern. Ich musste richtig Unterricht nehmen. Und dann an dem Tag, wo ich angefangen habe, das zu spielen, haben meine Eltern natürlich mir gleich auch Lehrerin besorgt. Und dann hatte ich auch Unterricht, war ich ganz glücklich. Ich konnte noch nicht Pedale, also den Boden mit meinen Füßen erreichen. Da hatten wir alle Bücher, die wir hatten, unter meinen Füßen gelegt, damit ich überhaupt sitzen konnte am Klavier. Und dann nach und nach hatte ich Musikschule natürlich und dann auch in der Musikschule hat man gemerkt, ich brauche extra Unterricht. Ich hatte immer extra Unterricht. Dann hatten sie jemanden für Komposition. Als ich 9 war, hatte ich einen Lehrer an Jaroslawl Musikhochschule und diese Lehrer war sehr, sehr gut für mich. Ich war alle 2 Wochen da und musste was bringen. Die Tatsache, dass man etwas tun muss, weil sogar wenn man begabt ist, man trotzdem kann faul sein. Ja, es hilft richtig, wenn von einem was gefordert wird. Also ich liebte komponieren, aber trotzdem ein Stück zu komponieren ist was anderes, als einfach so vor sich hin improvisieren und irgendwas zu schreiben. Er wollte, dass ich wirklich ein Stück zu Ende schreibe. Das heißt nicht einfach irgendwelche Sections, Phrasen oder irgendwas, sondern wirklich zusammenbaue ein Stück und das heißt mit 9 oder 10 habe ich wirklich Stückchen komponiert, damit er mich lobt. Das war wichtig für mich. Für mich ein Lob eines guten Lehrers war sehr viel wert. Und das Beste war, ich durfte manchmal andere Klassen schwänzen. Und das war das Schöne. Ich durfte manchmal einfach weg sein, weil ich natürlich was Besseres zu tun hatte.
Nämlich komponieren.
Ja, genau. Ja.
Und gibt es denn, also innerhalb dieser Entwicklung, gab es da ein Stück, das bei Ihrem Entschluss, Komponistin zu werden, Sie ganz nachhaltig geprägt hat? Oder einen Komponisten, von dem Sie sagen würden, ohne den wäre ich nie Komponistin geworden?
Ich war absolut obsessiv am Hören Rachmaninow natürlich. Also in meiner Jugend war Rachmaninow für mich der Held. Ich habe alle Klavierkonzerte gehört, in allen Fassungen, in allen Interpretationen. Das war, immer habe ich gestaunt über seine harmonische Wendungen und eine Fülle von Fantasie. Und wir hatten auch Noten und ich habe immer gespielt alles. Prokofjew war der andere Komponist. Nach wie vor ist einer meiner Lieblingskomponisten. Ich finde die Reichtum an gerade Orchestrierung, wahnsinnige Farben, Musik, die man einfach auch sofort distinctive findet. Also man hört was und man weiß, dass es Prokofjew. Das ist einfach absolut nicht vergleichlich mit irgendwas anderem. Und immer wieder natürlich neue Komponisten kamen dazu. Irgendwann kam Gubaidulina, die liebte ich über alles. Es war Geheimtipp, man also durfte nicht wirklich ihre Stücke hören, also war ein bisschen noch nicht ganz legal. Und das war aber wahnsinnig, solche Abende, wo wir, sagen wir, 10 Studenten geheim was gehört haben, sowas, das hat mich sehr beeindruckt.
Ein Auszug aus dem zweiten Klavierkonzert von Elena Katz-Czernin, gespielt von Ian Munro und dem Tasmanian Symphony Orchestra unter der Leitung von Ula Rüthner. Dieser gerade gehörte Auszug scheint mir ziemlich repräsentativ zu sein für Ihre Musik, Frau Katz-Czernin. Sie arbeiten ja häufig mit sehr, sehr energetischen Patterns, werfen ein musikalisches Perpetuum mobile in Gang, das den Hörer sehr unmittelbar anspringt. Was fasziniert Sie an diesem energetischen Komponieren?
Eigentlich ist es auch nicht immer. Aber ich mag das unglaublich gern, wenn eine Musik eine Energie gibt und Energie nicht nimmt, ja, also wirklich gibt. Mhm. Und ich denke manchmal so eine pulsierende, ist es ein bisschen wie Herzschlag vielleicht. Auch wenn es nicht im gleichen Tempo geht, wir wissen das, aber hat was damit zu tun vielleicht. Und ich glaube irgendwie, das vielleicht kommt von Russland noch in meinem Leben. Ich mochte immer diesen Rhythmus, das einen mitreißt. Das mag ich einfach immer. Ich sage immer, eigentlich nicht immer, natürlich. Ja.
Und wie Sie schon gesagt haben, es gibt nicht nur diese perkussive, energetische Seite, sondern auch eine sehr, sehr zarte, introvertierte Kraft in Ihrer Musik. Und die kommt, wie ich finde, besonders stark in Ihren Kompositionen für Streichquartett zum Ausdruck. Ich glaube, das ist eine Besetzung, die Sie sehr lieben. Kann das sein?
Ja, ich liebe Streichquartett. Ich glaube, wenn man mich fragt, was möchtest du gern schreiben, dann in dem Moment kommt aus mir immer raus Streichquartett, weil das ist einfach wie so Diamant. Ne? Das ist ein perfektes Stück Juwel. Es ist eine Form, die einfach wahnsinnig, irgendjemand hat das wunderbar ausgedacht, lange, lange her, dass das ein perfektes Ensemble ist. Und es ist, wenn es perfekt aufeinander abgestimmt ist, wenn jeder Spieler miteinander gewachsen ist, wenn der Klang angepasst ist, ist das so was Wunderbares. Es ist wie Seide. Ich oft, muss ich sagen, vergleiche Sachen mit Stoffen. Und ich finde, es ist ein bisschen so was wahnsinnig Feines. Es hat Glanz, es hat Tiefe, es hat Emotionen. Alleine schon diese Vibrato in einer Cello. Ich meine, und es ist was Tolles. Das glaube ich, bin nicht die Einzige. Ich renne dir offene Türen.
Ja, eben. Es ist ja auch eine sehr, sehr geschichtsträchtige Gattung, das Streichquartett. Viele Komponisten haben diese Besetzung gewählt. Wie empfinden Sie das während des künstlerischen Entstehungsprozesses? Sind große musikhistorische Fußstapfen da inspirierend für Sie oder eher hemmend?
Gar nichts. Also ich glaube, ich lasse mich nicht hemmen von irgendwas. Ich nehme alles als eine Herausforderung, alles. Also auch wenn man mir unmöglichste Orchesterbesetzung gibt manchmal oder irgendwas, was ich überhaupt nicht kenne, ich denke, okay, ich werde das jetzt lernen und ich werde das schaffen. Und natürlich, mit meinen ersten Streichquartettstücken habe ich immer wieder gehört, auch Beethoven und Schostakowitsch, auch Lachenmann, natürlich. Aber ich nehme das nur an und ich schreibe was ganz, ganz anderes. Dazu muss ich sagen, ganz viele von meinen Streichquartettstückchen sind gar nicht richtig Streichquartettform. Streichquartettform ist viel, viel größer, als was ich meistens geschrieben habe. Meine Stücke waren einfach Miniaturen für Streichquartett. Oft waren das sogar Arrangements von anderen Stücken, unter anderem Eliza Aria auch. Mhm. Ich finde einfach, jedes Stück von mir irgendwann kommt als Streichquartett raus auch.
Das ist ein schöner Übergang zur nächsten Musik, würde ich sagen. Sie haben für das Flinders Streichquartett plus Klavier ein Werk mit dem Titel The Offering, also das Geschenk, geschrieben. Hören wir daraus mal den vierten Satz, ein sehr, sehr zartes, ätherisches Tranquillo. Ein Tranquillo aus dem Klavierquintett The Offering von Elena Katz-Czernin, gespielt vom Flinders Quartett und dem Pianisten Benjamin Martin. Frau Katz-Czernin, Sie haben zunächst in Australien Komposition studiert, dann haben Sie ein DAAD-Stipendium bekommen und konnten zusätzlich bei Helmut Lachenmann in Deutschland weiterlernen. Lachenmann ist in der zeitgenössischen deutschen Musikszene ja eine Art Übervater, ein sehr prägender Avantgardist, ein großer Skeptiker, der ganz gezielt musikalische Zusammenhänge sprengt, weil er Hörgewohnheiten in Frage stellen will. Ihre Arbeiten wirken völlig anders. Sie schreiben häufig tonal, komponieren auf sehr direkte, sehr unverstellte Weise. Also man hört Ihnen die Lachenmann-Schülerin erstmal nicht an. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er sie trotzdem geprägt hat. Inwiefern?
Er hat geprägt, nachzudenken über das, was man tut. Er hat immer gefragt, weil, also der Unterricht war sehr spannend. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas gebracht habe, oft hat er gefragt, warum? Und was bedeutet das im Verhältnis zu dem Material, was da am Anfang steht? Zum Beispiel, ich fange mit irgendwie A, dann kommt B und er sagt, was bedeutet B zu A? Und er hat oft gesagt, das ist wie Familie, ne? Wenn das jetzt Mutter wäre, das ist jetzt Vater und das ist ein Kind. Wie verhält sich das Kind zu diesen anderen Materialien? Und das ganze Stück muss sich auf irgendwas beziehen. Und ich war damals ganz jung und ich konnte das alles nicht beantworten. Und ich dachte, oh, ich kann das überhaupt nicht. Ich verstehe nicht. Ich kann nicht so denken, dass ich das alles überanalysiere. Und das war in dem Moment, in der Zeit, war für mich wahnsinnig schwierig, weil das war ein Unterricht auf richtig hohem Niveau, wenn man wirklich sich philosophisch fragt, was bedeutet dies oder das. Und oft hatte ich eben keine Antworten und ich fühlte mich total irgendwie unzufrieden, weil ich dachte, ich kann nicht gut Schülerin sein. Ich bin keine gute Schülerin. Ich habe auch manchmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich gut bin, ob ich kann. Ich kann, glaube ich, nicht. Und er hat aber mich immer unterstützt und immer motiviert. Er sagte, nein, versuch das anderes, nicht so verspannt. Ich habe einfach manchmal mich richtig rein gesteigert in diese Probleme, ne? Das alles versuchen zu erklären. Was aber gut war, weil auch dieses dauernde Versuchen, was zu erklären, hat dazu gebracht, dass ich jetzt ganz schnell weiß, was ich aussage, mit welchem Stück. Es kommt total automatisch. Aber es war wirklich ein Training. Und auch diese Materialien, die ganz oft ich jetzt einfach von der Seite kommt, ein Material, das man nicht erwartet, das habe ich auch bei ihm gelernt, dass man nicht einfach die Sachen entwickelt. Eigentlich habe ich jetzt festgestellt, dass Entwicklung als solche in Musik oft ist überschätzt. Mhm. Ich finde, in meiner Musik, es gibt oft keine Entwicklung. Es gibt einfach einen Wechsel. Mhm. Oder es kommt ein Material dazwischen und es führt woanders hin.
Das heißt, Lachenmann hat Sie dazu ermutigt, wenn eine zweite Stimme laut wird beim Komponieren, der zu vertrauen.
Genau, und das ist wirklich seine große Verdienst als Lehrer. Er war ein wunderbarer Lehrer für mich, auch wenn es damals nicht so klar war. Und ich schreibe natürlich total anders. Und Lachenmann hat auch immer gesagt, er will auch nicht, dass man ihn imitiert oder dass man schreibt so wie er. Das ist nicht der Sinn des Unterrichts. Der Sinn eines Komponistenunterrichts ist, dass man einen eigenen Weg gehen kann. Aber das Denkprozess kann man lernen. Und das war das, was ich gelernt habe bei ihm. Das ein bisschen immer hinterfragen, warum und ist das der richtige Weg? Und wenn nicht, dann geh woanders hin, besuch was anderes und immer was Neues zu versuchen. Auch wenn ich nicht neue Klänge erfinde, ich erfinde trotzdem Musik neu für mich. Mhm. Und das ist, ich muss damit immer im Klaren sein. Ich muss auch irgendwie tief schlafen können, ja? dass ich ruhig bin, dass ich nicht was falsch mache.
Hören wir mal ein Stück aus Ihrer früheren Phase, Ende der 90er Jahre entstanden. Da haben Sie im elektronischen Studio des Zentrums für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe einen Instrumentalzyklus umgesetzt. Unceremonious Processions heißt der. Und darin findet sich auch das Stück Hot Air, also heiße Luft. Hot Air, heiße Luft, so heißt diese Komposition von Elena Katz-Czernin. Eine Arbeit aus dem Jahr 1998, in der Sie mit elektronischen Kompositionsverfahren experimentiert haben. Und wenn wir das mit Ihren aktuelleren Arbeiten vergleichen, von denen wir jetzt schon einige gehört haben, fällt doch auf, Ihr kompositorischer Stil hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Warum?
Ihr Gewichte haben sich verlagert in meine Musik, glaube ich. Wo es früher, also vor 20 Jahren, noch mehr ging darum, einen neuen Klang zu entwickeln und was völlig neu auszusagen. Heute ist es vielmehr, wie sage ich etwas, aber vielleicht muss es nicht ganz neu sein, aber es muss vielleicht neu sein, wie ich das jetzt neu sage. Das kann auch die gleiche Emotion sein, die ich schon vor 20 Jahren irgendwie beschrieben habe. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, ich beschreibe nicht Geschichten unbedingt, sondern Emotionen oder Gedanken. Manchmal nur Worte und manchmal gar nichts. Also Musik muss ja nicht unbedingt was ausdrücken. Aber wenn sie was ausdrückt, dann kann es auch was anderes sein, für jeden Menschen verschieden. Das muss ich nicht vorgeben unbedingt. Und das ist, glaube ich, diese Freiheit. Glaube ich, heute habe ich ein bisschen mehr. Ich möchte ein bisschen mehr freilassen, die Stücke ein bisschen mehr atmen, weniger busy. Also früher, wo ich sie zugepackt habe, habe ich das Gefühl, heute entrümpele ich ein bisschen mehr. Also ich lasse ein bisschen mehr Luft, auch zwischendurch einen Takt für einfach Pause. Also ich hatte nie sowas mehr erlaubt früher. Also einfach eine Pause von allen, niemand spielt. Irgendwie heute, ich bin ruhiger, glaube ich, kann zulassen, das passiert sehr wenig. Oder ich lasse auch zu, dass das gleiche Material ganz oft wiederholt wird. Also früher, ich hätte das nicht mehr erlaubt. Ich dachte, ach, das kann man nicht machen, das geht nicht, das ist dann langweilig. Heute denke ich, wie weit kann ich das machen, und dass ich dann gelangweilt bin. Aber es ist natürlich so pauschal gesagt, das ist nicht unbedingt also Regel. Mhm.
Sie schreiben tonal, Sie schreiben melodiös, Sie lieben nostalgische Reminiszenzen. Sie sind keine Vertreterin einer, ich sag's mal salopp, beinharten Avantgarde. Inwieweit hat beim Finden Ihrer musikalischen Sprache vielleicht auch Australien eine Rolle gespielt? Es ist ja so, dass im englischsprachigen Raum die Trennlinie zwischen der sogenannten ernsten und der sogenannten leichteren, unterhaltenderen Musik bei Weitem nicht so streng gezogen wird wie in Deutschland. Also hat Ihnen Australien vielleicht eine gewisse Freiheit und Unbekümmertheit beim Komponieren gegeben?
Als ich zurückkam, das war in 94, da war ein Klima in Australien, was in Deutschland damals noch nicht war, was jetzt vielleicht ist, was war richtige Toleranz für jeden Stil. Also man konnte schreiben, wie man wollte, und war irgendwie Offenheit da von Publikum, auch von Kritikern, von allen Seiten. Die Leute waren einfach nur interessiert an guter Musik. Ist egal, welcher Stil oder welche Richtung, welche Sprache. Und ich fühlte mich irgendwie geborgen da drin und ich fühlte mich frei. Und wenn ich so diese Freiheit empfinde, dann ich habe das Gefühl, ich kann Berge bewegen. Und dann kann ich komponieren, in welche Richtung auch immer. Weil ich fühle mich ja zu Hause im Komponieren. Aber damals, in 94, habe ich das irgendwie dann neues Leben angefangen und völlig mich neu erfinden müssen, auch als Konzertkomponistin wieder, nachdem ich viele Jahre für Theater die Musik gemacht habe.
Aber damals hätte es schon sein können, dass wenn Sie in Deutschland geblieben wären, dass Ihr Stil heute vielleicht anders wäre.
Ich bin ziemlich sicher, dass es absolut war. Ich hätte wahrscheinlich ich hätte nicht gewagt, diesen Stil, den ich habe, eigentlich ist es meine Wahrheit, die hätte ich wahrscheinlich nicht ausdrücken dürfen, wahrscheinlich. Oder man hätte mich ausgelacht, erstmals. Ich glaube, heute ist es irgendwie mehr normal, so zu schreiben. Und auch normal, anders zu sein. Heute schreibt jeder, wie er will. Was ich toll finde, weil jeder kann freier sein. Es wird nicht mehr so verpönt oder nicht mehr so kritisiert, wenn man nicht in eine bestimmte Sprachrichtung geht. Damals war es ein bisschen strenger und ich glaube, ich wäre nicht glücklich.
Das war die Invention Nummer 13 in A-Moll von Johann Sebastian Bach. Und damit öffnet sich ein neues Themenfeld für unser Gespräch, Elena Katz-Czernin. Das Thema Vergangenheit. Das spielt eine wichtige Rolle in Ihren Arbeiten. Sie haben sich in Ihren Stücken mehrfach mit Komponisten der Vergangenheit auseinandergesetzt. Mit Scarlatti, mit Haydn, mit Schubert und ganz besonders stark mit Johann Sebastian Bach. Warum denn Bach?
Bach war schon als Kind einer meiner Lieblingskomponisten. Interessanterweise habe ich immer Bach gespielt, wenn irgendwas schief ging in meinem Leben. Also meine Schwester hat irgendwie einen Unfall, dann saß ich am Klavier und spielte Bach, während sie irgendwie am Finger operiert wurde, zum Beispiel. So Sachen, das hat mich immer beruhigt. Es war irgendwas, sowas von Beglückendes oder einfach ein neutrales Gefühl auch. Dieses neutrale Gefühl, nicht unbedingt Glück oder Unglück, sondern einfach das in der Mitte, das manchmal nichts ist, ist auch wichtig, dass man einfach nur Linien hat, die schön sind, schön gebaut und dieses wunderbare, alles perfekt komponierte. Also ich glaube, ich kenne bei keinem Komponisten, wie bei Bach, dieses wahnsinnig symmetrisches Denken, ja, wo alles einfach stimmt, jeder Ton einfach ineinander gebaut und keiner ist aus dem Platz, keiner ist fehl am Platz. Und als ich Kind war, habe ich natürlich in meinem Klavierspiel, musste ich spielen Inventionen. Zweistimmigen und auch später dreistimmigen. Die waren zum Teil sehr schwer für mich, weil da musste ich richtig üben. Ich bin kein Übmensch. Ich habe immer vom Blatt gespielt alles und habe immer irgendwie gefaked, dass ich geübt habe. Und irgendwann hatte ich einen Auftrag für Blockflöte-Spezialistin, Virtuosin Genevieve Lacey. Und sie wollte ein Stück für sie und Streichquartett. Und sie kam zu mir nach Hause und hat gebracht ihre Goodies, ja, Bag, also kleine Tasche, aber sie hatte ganz viele verschiedene Blockflöten. Und dann haben wir angefangen zu improvisieren. Wir haben einfach gedacht, vielleicht kommt was. Und irgendwann hat plötzlich irgendwas entstanden, das klang wie eine F-Dur-Invention von Bach. Und dann plötzlich hatte ich diese Lightbulb-Effekt, ja, also Moment. Ach, das wäre doch was, vielleicht soll ich das Stück basieren auf Bach-Inventionen. Und natürlich wusste ich nicht, dass schon viele Komponisten das gemacht haben. Ich bin nicht die Erste. Aber das macht nichts. Niemand macht es gleich. Und dann habe ich 6 gewählt und 6 Reinventions geschrieben. Jeder für verschiedene Blockflöte. Und ja, daraus sind diese Stücke entstanden. Also diese kleinen Werke. Ich habe mich geleitet von Bach Ursprung. Und dann habe ich mich davon entzweigt, also woanders hingegangen. Manchmal einen Walzer eingebaut oder völlig was anderes, aber trotzdem ein bisschen im Bachchen still geblieben.
Reinvention von Elena Katz-Czernin nach der Invention Nummer 13 in A-Moll von Johann Sebastian Bach. Sie hörten Genevieve Lacey an der Sopranblockflöte, begleitet vom Flinders Quartett. Bach hat sie aber auch noch in einem anderen, neueren Werk beeinflusst, Frau Katz-Czernin, in ihrem Stück Prelude and Cube. Was hat es denn damit auf sich?
Prelude and Cube war ein Stück, was Australian Brandenburg Orchestra mir in Auftrag gegeben hat für ihre 25. Jahre Bestehen. Und ich habe am Anfang gedacht, ich schreibe so ein energetisches, pulsierendes Stück und habe angefangen, so was richtig Optimistisches, Positives, happy, happy. Und nach einer Woche kam ich an meine Grenzen, weil ich dachte, das ist zu leer. Das irgendwie sagt nichts aus. Das hat eigentlich nur so mit Party was zu tun, aber eigentlich nicht mit dem, was sie spielen. Und sie spielten im Konzert, was mein Stück dann drin wäre in dem Programm zusammen, wäre Bach Magnificat. Und ich dachte, wenn ich mit Bach Magnificat im gleichen Konzert bin, dann soll ich vielleicht mich auf Bach beziehen. Und das war bei dem Stück, plötzlich kam ich auf dem Gefühl, es muss was Opulentes, Episches sein, anstatt was einfach Schnelles und Witziges. Das war einfach nicht mehr angebracht. Manchmal kommt so ein Moment, wenn man einfach irgendwo ankommt und man weiß, es ist nie zu spät, das sagte jemand, der weiß es, es ist nie zu spät, von dem Weg zurückzugehen, an dem man nie sein sollte, man nie gewesen sein sollte. Also das war ein falscher Weg. Und dann, als ich plötzlich mich entschieden habe für zweisätziges Werk, langsam episch anfangen und so entwickeln und dramatisch mit Chor und Orchester, und plötzlich hat es einfach, wie in einem Rutsch war das richtig da, weil Konzept stimmte. Wenn Konzept nicht stimmt, also manchmal hat man Material, man denkt, ach wunderbar, wunderbar. Und man verliebt sich in ein Material und kommt nicht davon einfach weg. Und manchmal ist das einfach falsches Material. Meistens ist das Wichtigste überhaupt. Was ist das Ausgangsmaterial überhaupt? Und wenn man das hat, wenn das richtig ist, dann ist das Stück oft einfach passiert von selbst.
Das Stück Cube von Elena Katz-Czernin, das Australian Brandenburg Orchestra, hat unter der Leitung von Paul Dyer gespielt. Frau Katz-Czernin, Sie haben in Ihrer Wahlheimat Australien die höchste Auszeichnung bekommen, die man dort im Bereich der Kunst erreichen kann. Ihnen wurde der Order of Australia verliehen. Sie sind also gewissermaßen zur Ritterin geschlagen worden. Und als im Jahr 2000 die Olympischen Spiele in Sydney eröffnet wurden, war es Ihre Musik, die dazu erklungen ist. Sie werden also wirklich auch als nationale Vertreterin des Landes gehandelt. Als Sie als junge 18-jährige Frau aus Russland nach Australien ausgewandert sind. 1975 war das, glaube ich. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dort heimisch gefühlt haben?
Ich bin ein Mensch, der ganz schnell in einem Ort sich zu Hause fühlt. Auch in Deutschland war das innerhalb von ein paar Monaten, also sobald ich Deutsch konnte. Ich bin sehr flexibel und ich mag auch neue Orte empfinden und mich finden in neuen Orten. Ich mag sogar nicht sie wieder verlassen. Was ich nicht mag, ist weggehen. Also ich mag das nie. Mhm. In Australien, es war natürlich ein bisschen Culture Shock. Ich war natürlich total beeindruckt, dass da eine Fotokopiemaschine gab. In Russland mussten wir alles noch per Hand kopieren, nochmal und nochmal und nochmal. Und das war für mich totale Wunder. Ich glaube, ich habe ganz viele Freunde gefunden. Ich habe gleich angefangen zu studieren am Konservatorium in Sydney. Und irgendwie war das sehr, sehr schnell. Ich fühlte mich schon wieder sehr, sehr gut. Aber nach 5 Jahren natürlich war ich dann zu Helmut Lachenmann gegangen. Das war in 1980 nach Hannover. Und da musste ich wieder neu mich zu Hause fühlen. Das ging aber nach einem Jahr, war ich schon wieder da zu Hause.
Das heißt, was bedeutet der Begriff Heimat für Sie? Ist das überhaupt an einen Ort gebunden oder ist das eher ein emotionaler Zustand?
Ich glaube, meine Heimat ist, wo ich Klavier habe, Notenpapier, mein Stift und auch Whiteout, also diese Liquid Paper, ne, damit ich ganz schnell wegradieren kann, ein Stuhl und ja, Kaffee und das war es dann. Das ist meine Heimat. Also Heimat ist da, wo ich arbeiten kann. Und dann bin ich glücklich und da fühle ich mich zu Hause. Irgendwie ist für mich natürlich Sydney zu Hause. Da habe ich natürlich meine Basis und da habe ich auch meine Kinder. Aber eigentlich ist mein Zuhause irgendwo, wo ich arbeiten kann.
Der Russian Rag von Elena Katz-Czernin. Die Komponistin ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Frau Katz-Czernin, Sie haben sich ja zu Beginn unseres Gesprächs mit einem Schwamm verglichen. Sie saugen viel auf in Ihren künstlerischen Arbeiten, Gattungen, Stile, Epochen, Formen, Ragtimes zum Beispiel, wie bereits gehört. Sie tauchen aber auch gerne in andere Atmosphären ein. Zum Beispiel blitzt die Ästhetik der 20er Jahre, der Roaring Twenties, immer wieder aus ihrer Musik hervor. Und das hat sicher damit zu tun, dass sie mehrfach auch für den Film komponiert haben. Sie haben ganze Stummfilme mit Musik unterlegt, im Auftrag von Arte etwa den Film Menschen am Sonntag, ein Avantgarde-Film aus der Zeit der Weimarer Republik. Man konnte ihre Musik aber auch mal in einem Tatort hören, in einem deutschen. Was lieben Sie an der Komposition für den Film?
Ah, es ist auch spannend. Stummfilm ist ganz besonders, ist mal eine meiner Lieblingsformen zum Schreiben. Also Tanz ist das andere. Warum? Weil natürlich da sind keine Worte da. Also im Stummfilm ist nichts, was Musik hindert. Musik ist einfach da und ist eigentlich die Sprache. Und ich finde einfach toll, dass ich plötzlich Dramaturgie des Filmes eigentlich mitbegleite oder kann ändern, auch durch Musik. Wenn ich irgendwie an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel in Menschen am Sonntag, war ein paar Stellen, wo eine Darstellerin Zunge ausstreckt. Und wenn ich das nur vorbei irgendwie ignoriert hätte, dann würde man das auch nicht merken. Also ich habe irgendwie kleinen Akzent darauf gebaut, dass man das merkt irgendwie. Auch wenn es nicht ganz hörbar ist, aber ich habe es irgendwie subtil gemacht. Oder sie schnürt irgendwie die Schnürsenkel irgendwann. Und das war auch ein Moment, ich dachte, wie mache ich das? Also so kleine Momente, die waren für mich spannend zu unterstreichen irgendwie. Auch die Themen zu finden, die dann immer wieder kommen. Weil man erstmal wirklich einen Film analysieren, auseinandernehmen muss und gucken, wo sind die wichtigen Momente, wohin geht es, welche Figuren kriegen richtige eine Art Klang, besonderer Klang oder einfach ein Thema sogar, vielleicht. Und sowas ist wirklich spannend. Und ich mochte das unglaublich gern. Und wie ich das mache, ich improvisiere sehr viel am Klavier zu dem Monitor mit dem Film und gucke einfach, was, wenn ich was spiele, was ich dann sehe in dem Film und was ich nicht sehe.
Wir haben bereits Ragtimes gehört, die sich wie ein roter Faden durch ihr Werk ziehen. Und es gibt noch eine andere Form, die immer wieder auftaucht, der Tango. Was fasziniert Sie am Tango?
Tango und Rag liegen nicht sehr weit auseinander, zumindest so wie ich sie schreibe. Es gibt Tango und Tango, ne? Es gibt verschiedene Sorten. Ich schreibe ziemlich russische Tango in der Richtung, das wirklich nah an Ragtime liegt auch. Mich fasziniert einfach, dass man einfach eine Melodie nehmen kann, Synkopation erfindet und Akkorde ein bisschen dreht und plötzlich ist es da. Also für mich komponieren ist wirklich ein Spiel, weil ich denke immer, es ist zwar für mich ist das unglaublich ernst, aber es geht nicht wirklich um Leben und Tod. Es geht um halt mein Leben, yes. Aber eigentlich ist es auch ein Spiel und ich muss mich dabei total entfalten können und es muss Spaß irgendwo sein. Und bei Spaß meine ich, das muss mich auch anregen. Es muss nicht einfach, ich meine, spaßig sein. Es muss nicht einfach nur witzig sein, sondern einfach, das muss mir irgendwie auch in der Schwierigkeit manchmal, also Freude machen irgendwie. Ja, ich liebe Tangos, habe ich immer schon geliebt und habe sogar Bandoneon gelernt, ein bisschen. Nicht gut, aber trotzdem. Ich habe ein Instrument zu Hause und ich oft gucke ich es mir an und ich liebe das. Und ich finde, Tango hat unermessliche Möglichkeiten, was ich noch komponieren könnte. Wenn man mir heute sagt, schreibe ein Tango, also für Instrumente, mir würde sofort was einfallen, sofort. Es ist einfach eine Form, in der ich mich zu Hause fühle.
Right Angle von Elena Katz-Czernin aus dem Zyklus Three Dancers nach einem Gemälde von Pablo Picasso. Ja, als Maler malt man ein Gemälde und stellt es aus. Als Schriftsteller schreibt man ein Buch, druckt es und bringt es auf den Buchmarkt. Als Komponist komponiert man eine Musik, aber um sie zum Klingen zu bringen, ist man auf Interpreten angewiesen. Wie fühlt sich das an, wenn Sie zum ersten Mal ein neues Werk zur Aufführung bringen? Ihr Baby also aus der Hand geben müssen, fällt Ihnen das schwer?
Es fällt mir richtig schwer. Es ist nicht nur schwer, es macht mich super nervös. Man würde denken, jetzt wo ich ja schon sehr viele Stücke hatte und angelangt an diesem Moment in meiner Karriere und meinem Leben, dass das nicht so sein wird. Aber überhaupt nicht. Es wird immer schlimmer. Es war immer so, dass ich die erste Probe, Orchesterprobe, ich kann fast nicht schlafen vorher. Ich denke, oh, ich hätte das anders machen müssen, ich hätte das bloß anders geschrieben. Da habe ich total blöd gedacht. Was, da habe ich mir dabei gedacht, ah, jetzt wird Orchester mich hassen. Jetzt wird alles ganz blöd. Und so eine Nacht erlebe ich jedes Mal, bevor die erste Orchesterprobe von irgendeinem Stück oder Oper. Und ich habe Panik. Aber dann kommt der erste Ton und plötzlich ist alles gut. Aber irgendwie, ich denke immer, auf Papieren, man kann das nicht ersehen. Man kann es natürlich hören, aber man kann es nicht ersehen. Manchmal denke ich, ob das wirklich aufgeht oder habe ich so blöd geschrieben. Manchmal, das erste Mal spielt Orchester und sie spielen vom Blatt und spielen vielleicht nicht richtig alles. Ich denke sofort, ich muss umschreiben. Aber dann spielen sie das zweite Mal. Und plötzlich ist das richtig gut, weil sie das schon kennen. Ich muss sagen, jedes Mal ist eine Offenbarung für mich. Es ist trotzdem wahnsinnig nervaufreibend. Aufreibend. Ja, aufreibend. Aufreibend. Auch beides eigentlich.
Und ist es schon mal vorgekommen, dass Sie dann in der Aufführung saßen und dachten, verdammt, das würde ich gerne nochmal ganz neu schreiben. Ich würde es jetzt ganz anders machen?
In Aufführung ist es zu spät, das zu denken. Ich habe viel mehr Angst vor Probe, nicht vor Aufführung. Aufführung, da ist das eigentlich schon alles gemacht. Bis dahin habe ich das schon so hingebogen, das Ganze. Dafür ist natürlich die Probe da, dass man was adaptieren noch kann. Man kann noch ein bisschen was biegen, ein bisschen adjust. Das ist ganz wichtig, dieser Moment, wo jemand soll ein bisschen leiser spielen, vielleicht Piccolo ein bisschen höher, vielleicht addiere ich noch Trompete zu irgendeiner Melodie, damit man es besser hört. Oder vielleicht soll das Ganze ein bisschen schneller sein. Das sind so Sachen, kann man auch besprechen mit dem Dirigenten. Das ist auch Arbeit des Dirigenten. Und das ist das Tolle, wenn ich mit tollen Dirigenten arbeite. Und momentan habe ich Glück mit Dirigenten die ganze Zeit. Wir arbeiten sehr flexibel miteinander. Das heißt, sie hören mir richtig zu. Das ist ganz wichtig, weil was ich im Kopf habe, manchmal kann ich nicht notieren. Man darf auch nicht übernotieren. Wenn man zu viel auf einem Blatt hat, dann sieht Musiker zu viel. Und dann können sie nicht alles aufnehmen. Und dann ist es eigentlich Gefahr, dass sie was Wichtiges übersehen. Deswegen notiere ich manchmal lieber weniger. Dann aber fehlt natürlich totale Nuance. Man muss immer diese Grad finden, wo ist dieser Moment, wo man nicht zu viel, nicht zu wenig schreibt. Ja?
Ist in Ihrem Kopf eigentlich immer Musik?
Leider ja.
Auch nachts im Schlaf, rund um die Uhr?
Leider ja. Also es ist schon eine Obsession, ein bisschen. Es ist schon fast eine Krankheit. Aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre ich, glaube ich, keine Komponistin. Ich glaube, zu diesem Beruf gehört dieses Obsessive. Ich kenne keinen Komponist oder Komponistin, die anders sind. Die sind alle ziemlich dabei die ganze Zeit. Man ist immer im Kopf beschäftigt mit einem Stück oder mit einem Projekt und man denkt darüber nach. Es ist wirklich, wie Sie sagten, ein Baby. Es ist ein Baby und dann plötzlich wird es öffentlich. Und das ist ein bisschen Abschied nehmen von dem Baby, der drin war, jetzt raus. Jetzt hören, jetzt sehen ihn alle Menschen. Es ist auch ein bisschen peinlich, weil es ist ein eigenes Intimleben. Es ist ja eigentlich private Gedanken, die ich geschrieben habe. Plötzlich, es ist schon so, dass man spielt ein Stück und plötzlich möchte ich, lieber nicht hören. Nein, ich glaube, ich kann nicht. Nein, lieber spielen wir nicht. Nein, ich möchte, dass niemand das hört. Aber diese Gedanken unterdrücke ich natürlich. Weil es ist natürlich der Sinn des ganzen Komponierens, ist, dass jemand das hört. Ich sage immer, es gibt drei Instanzen bei Komponieren. Komponist, Spieler, Publikum. Das sind drei, die ganz wichtig sind. Und ohne die geht gar nichts. Also Komponieren geht nicht ohne die anderen zwei.
Weitere Reinvention von Elena Katz-Czernin, dieses Mal inspiriert von Bachs Invention Nummer 8 in F-Dur. Noch einmal spielte Genevieve Lacey die Sopranblockflöte, begleitet vom Flinders-Quartett. Sie schreiben für viele verschiedene Besetzungen, Frau Katz-Czernin. Es gibt aber ein Instrument, dem Sie ganz besonders treu verbunden sind, und das ist das Klavier. Es gibt große Klavierkonzerte von Ihnen, aber auch viele kleine Stücke für Klavier, Miniaturen. Manche sind sehr pulsierend, sehr perkussiv, manche eher sphärisch, versunken, wie Meditationen oder ein bisschen wie Selbstgespräche. Ich glaube, alle Ihre Kompositionen entstehen zunächst einmal ausnehmend am Klavier, oder?
Inzwischen habe ich ein System, wie ich komponiere, wenn es sowas gibt überhaupt. Und das ist, dass ich wirklich als Klavierstück jedes Stück schreibe. Zunächst. Es ist so sogenannte Short Score. Und ich weiß, dass viele Komponisten so auch in der Vergangenheit auch so geschrieben haben. Das hilft einfach ganz schnell Struktur zu sehen und man hat nicht so viele Seiten umzublättern, wenn man immer wieder durchspielt. Weil wenn ich schreibe, ich schreibe sehr lineal, es geht wirklich von links nach rechts oft. Und dann ist es viel einfacher, wenn es nur am Klavier ist. Solche Prozesse sind zu schwierig, wenn sie schon Orchester wären. Es wäre gar nicht möglich.
Aber das heißt, man kann schon sagen, das Klavier ist die Keimzelle, von der alles ausgeht. An was für einem Instrument arbeiten Sie denn?
Mein Klavier ist wirklich alt. Ich habe ein Klavier, das man oft fragt mich, ach, du musst aber einen Flügel haben. Ich sage, nein, warum? Weil das gehört sich so. Also Komponisten, so wie du arbeitest. Ich sage, nein, ich liebe mein kleiner, upright, altes Beaten up, ne? Also ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich gestimmt richtig gut. Es sind ein paar Seiten schon kaputt gegangen, ein paar Mal. Es ist aber ein Instrument, auf dem ich seit letzten 25 Jahren alles komponiert habe. Es ist wie so ein Teil von mir. Es geht nie zu, es war nie zugegangen in diesen 25 Jahren. Es geht nie zu und das ist für mich so was Lebendiges. Es ist immer da in diesem Zimmer, wo ich arbeite. Es heißt mich willkommen jeden Tag und darauf liegen immer die Blätter. Und wenn man schon vom Flügel spricht, was Flügel, ich liebe Flügelklang, es ist wunderbar. Aber Klavier ist für Komponieren, für mich, die mit der Hand schreibt und mit Pen, ein ganz normaler Stift, ein Filzstift, der eigentlich gut gleitet auf dem Papier, das muss sein. Also am Flügel ist das ganz unbequem. Also ich habe es probiert, aber der Musikpult klappt zusammen ganz oft. Es ist nicht dafür gebaut, dass man auf dem Flügel Noten schreibt. Wenn man ergonomisch denkt, ist also ein kleines Klavier, wie ich ihn habe zu Hause, perfekt für mich.
Klingt nach einer engen Symbiose zwischen Ihnen und Ihrem Klavier. Ja, und Sie haben ja gleich mehrere Notenalben mit Stücken für Klavier solo herausgegeben. Unter anderem eines, das Erik Satie gewidmet ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich arbeite mit einer wunderbaren Pianistin Tamara Anna Schislowska in Australien. Und oft, sie motiviert mich, irgendwas zu schreiben. Zum Beispiel, neulich hat sie mich gebeten, ein ganzes Album zu schreiben für sie. Und das war inspiriert bei Erik Satie und seinen Briefen, die man gefunden hat, nachdem er gestorben ist. Und wir haben es auch genannt, Erik Satie, Unsent Love Letters, Meditations on Erik Satie. Und einfach ausgegangen von seinem Leben, von seinen Stücken, von dem, was man in seinem Wohnung, in seiner Wohnung gefunden hat, als er gestorben ist und an seine Liebe zu einer einzigen Frau, sein ganzes Leben, diese Obsession, die er hatte, nicht nur in Liebe, sondern er hat Obsession mit bestimmtes Essen, mit bestimmten Regenschirmen, mit bestimmten Anzügen und das hat uns fasziniert und Tamara hat gesagt, dass du sollst wirklich ein ganzes Album schreiben und das haben wir gemacht zusammen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Manchmal macht es Spaß, auch was zu machen, was nicht wirklich Auftrag von einer großen Organisation, sondern nur ein Anstoß von Kollegen ist. Aber wir hatten Glück, dass das dann auch ein CD wurde und man ABC hatte Interesse.
Mhm. Ja, und in eben diesem Satie-Zyklus findet sich auch eine Komposition mit dem Titel Postcard to a Critic, also Postkarte an einen Kritiker. Satie hat an seine Kritiker ja die unverschämtesten Beleidigungen geschickt, musste deshalb auch einmal 8 Tage lang ins Gefängnis. Sie haben eine dieser bissigen Postkarten sehr süffisant in Musik gesetzt, höflich an der Oberfläche, aber mit kleinen, spitzen Seitenhieben gespickt. Thank you. Postkarte an einen Kritiker, ein süffisantes, doppelbödiges Klavierstück von Elena Katz-Czernin, dem Komponisten Erik Satie, gewidmet. Elena Katz-Czernin ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Wahrscheinlich haben viele Menschen immer noch das hartnäckige Klischee im Kopf, dass ein Komponist beim Komponieren irgendwo träumend unter einem Baum liegt und darauf wartet, dass die Muse ein paar Küsse verschenkt. Wer so viele Aufträge hat wie Sie, kann sich sicherlich nicht einfach auf die Launen der Muse verlassen. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Ich bin ein bisschen ein Mensch, der so Gewohnheit bezogen ist. Ich mag gern das Gleiche erfahren. Ich glaube, Komponisten insgesamt, nicht alle, aber viele, die ich kenne, mögen keinen Wechsel. Also wenn man gerade ein Stück schreibt, man möchte nicht jeden Tag was Neues erleben. Am besten jeden Tag das gleiche Ritual. Also ich stehe auf, ich gehe zum Klavier, ich gucke, wo ich gestern war bei dem Stück und wo ich dann heute damit bin. Und dann, also mein Tag besteht oft aus mehreren Teilen, manchmal neues Stück komplett. Dann gibt es zweite Teil, wo ich vielleicht ein Stück orchestriere. Dann ist es nicht mehr komponieren, so im Sinne total neu erschaffen. Und der dritte Teil oft ist irgendwas korrigieren, editieren. Entweder ein älteres Stück oder ich arrangiere irgendwas oder ein Stück zu überprüfen, wo die Stimmen schon rausgezogen sind und ich muss die Stimmen einfach anschauen, ob sie gut aussehen und so weiter. Also es gibt ganz viele Prozesse und ganz gut für den Kopf ist zu wechseln zwischen diesen Aktionen. Das finde ich ganz angenehm. Dann habe ich nicht den Druck, dass ich nur was erschaffen muss. Aber manchmal kommt dieses Erschaffen von selber. Manchmal bin ich mittendrin irgendwie, es ist ganz komisch. Also ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die das tut, aber manchmal drehe ich einfach eine Seite um und gucke, was passiert, wenn ich lese gleiche Noten, aber halt andersrum. Mhm. Manchmal passiert was. Manchmal gucke ich einfach eine Stimme in einem Orchesterstück von mir. Plötzlich denke ich, diese Stimme ist wirklich interessant. Vielleicht kann ich mit diesem Material was machen, obwohl es geschrieben wurde zu was anderem. Ich mag verknüpfen von einem Stück zum anderen. Das ist manchmal so wie eine Kette, ein Necklace, also eine Kette, die man trägt, so ein bisschen Necklace-Effekt. Also dass alle Stücke quasi ineinander gebunden sind. Auch manchmal nicht ganz klar und nicht ganz sichtbar oder hörbar für einen Hörer oder für Spieler. Aber für mich.
Eine Fortsetzungsgeschichte.
Ja, Fortsetzungsgeschichte, das ist gut. Mhm. Ja.
Das heißt, grundsätzlich arbeiten Sie eher assoziativ?
Oft schreibe ich, dass ich ganz viel sammle. Ich sammle ganz viel Material. Und ich habe Shorthand. Ich schreibe nur ganz, ganz, also kein Mensch kann das lesen außer mir. Und dann gebe ich ihnen irgendwie Nummern und sage, das ist 1, das ist 2, 3 und manche sind schlecht, dann gebe ich, dann I cross it out und manche sind gut, dann gebe ich einen Tick. Und dann, wenn das Stück irgendwie ein bisschen weit in meinem Kopf ist, dann kann ich aus diesen Puzzlesteinen was zusammenbauen.
Das war der Drinking Song von Elena Katz-Czernin, gespielt vom Acacia Quartett. Ein Stück, das ursprünglich für die Schauspielbühne komponiert wurde, Frau Katz-Czernin. Sie haben ja eine Zeit lang sehr viel Schauspielmusik geschrieben. Wie ist es dazu gekommen?
Als ich in Deutschland angekommen war, als ich studierte bei Helmut Lachenmann, habe ich sehr viel experimentelle Musik gemacht und wollte neue Klänge erfinden, wollte ganz schöne Strukturen erfinden mit interessanten Klängen, interessanten Effekten, was Neues aussagen mit diesen Mitteln, mit ohne irgendwelche Melodien und ohne irgendwelche Harmonien. Und da irgendwann stoß ich an meine Grenzen oder an Grenzen des Möglichen für mich. Und ich habe gedacht einfach, dass ich werde mich einfach ändern. Und interessanterweise habe ich nicht ein Land gewechselt damals, ich habe einfach gewechselt Direktion, also Beruf, Richtung. Ich habe einfach angefangen, Theatermusik zu machen. Und das war noch in Deutschland. Ich lebte in Hannover und habe angefangen, an Bochum Schauspielhaus am Theater zu arbeiten mit Reinhold Hoffmann, Tanztheater, wunderbare Choreografin. Und da habe ich sehr viel mich entfalten können. Ich konnte wieder frei sein und schreiben, so wie ich einfach das für nötig halt hielt. Es war quasi funktionelle Musik, die man brauchte, oder Gebrauchsmusik eigentlich. Aber ich arbeitete in diesem wunderbaren Ensemble und tollen Haus und hatte tolle Mittel, mit denen ich arbeiten konnte. Und man konnte schon frei sein da drin und auch was Experimentelles machen. Mhm.
Sie schreiben immer noch auch für die Bühne. Inzwischen aber vor allem Opern, Auftragswerke für die Komische Oper Berlin, die Oper Stuttgart, die Sydney Opera. Wie ist das, ein Libretto zu vertonen? Kann beflügelnd sein, kann ja aber auch ganz schön einengen. Man hat einen vorgegebenen Text, den man mit Musik interpretieren muss. Wie erleben Sie das Komponieren für die Opernbühne? Was lieben Sie daran? Was verfluchen Sie dabei aber vielleicht auch?
Ja, total. Ah, okay, wir fangen mit Verfluchen. immer das schlechte Nachricht zuerst. Wenn Libretto ankommt und es hat 100 Seiten, das ist schon mal schlecht. Also gerade wenn alle Seiten dann besungen werden müssen. Wenn ich das sehe, dann mein Herz sinkt. Ja? Wenn ein Libretto kommt und es ist nur 30 Seiten, dann mein Herz sinkt. Nicht singt, sondern singt. Ja, weil dann fühle ich mich frei. Es ist nämlich so, oft vergessen Librettisten, die nicht so erfahren sind, dass gesungenes Wort dauert viel länger als gesprochenes. Das ist eins. Dann, wenn man singt, man versteht nicht so gut wie die Worte. Das heißt, wenn es zu komplizierte Sätze, die nie zu Ende kommen zum Beispiel, oder dass man zu viel erklärt in Worten, dann ist das schon mal nicht gut auch, weil das verliert sich, wenn man singt. Was sich auch noch verliert, Witze, Fragen. Ich sagte immer Fragezeichen, sehr schwer zu singen. Das ist sehr schwer zu setzen auch. Es sind so bestimmte ganz simple, normale Sachen, die ich jetzt sage. Aber ich habe da ein Glück, mit manchen Librettisten zu arbeiten, die einfach beglückend sind für mich. Also eine davon ist Susanne Wolf. Wir haben zusammen Schneewittchen und die 77 Zwerge und jetzt Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zusammen. Und ihre Worte verleiten sich einfach zur Musik. Also wenn sie mir vorlegt, ihre Libretto, das sind Texte, die sofort musikalisch sind. Die sind sofort singbar. Und das finde ich eine beglückende Sache und wirklich wunderbar für mich. Und das sehe ich als Geschenk, wenn ich mit so jemandem arbeite, weil Susanne kann Noten lesen, das ist wichtig, versteht die Musik, wie die Musik fühlt. Dann noch gibt es jemanden, den ich auch sehr liebe, Axel Ranisch, ein Filmemacher und auch Regisseur und auch schon inzwischen ein Schriftsteller. Ich glaube, alle, er ist all-around Talent. Mit ihm habe ich auch eine Oper gemacht, George. Und seine Worte genauso, er kann auch Klavier spielen, er liebt Musik. Und das spürt man genauso. Die Texte, die fielen so in meine Musik rein. Am besten ist es, wenn man wirklich mit jemandem in gleichem Zimmer sitzt und arbeitet. Ist aber wirklich nicht immer so. Mhm.
Ja, mit der gerade erwähnten Librettistin Susanne Wolf zusammen haben Sie unter anderem die Oper Schneewittchen und die 77 Zwerge geschrieben, eine Auftragsarbeit für die Komische Oper Berlin, der Sie ja künstlerisch sehr eng verbunden sind. Hören wir doch mal einen kleinen Ausschnitt daraus.
Ich hatte eine Mutter, sie ist schon lange tot, sie liebte zu sticken. Sie stickte, wo sie ging und stand.
Auszug aus der Oper Schneewittchen und die 77 Zwerge von Elena Katz-Czernin, hier in einer Klavierfassung mit der Sopranistin Julia Giebel und der Komponistin selbst am Klavier. Sie sind eine sehr gefragte und deshalb sehr beschäftigte, viel beauftragte Komponistin, Frau Katz-Czernin. Sie können also von ihrer Musik leben. Das war vermutlich nicht immer so. Wie haben Sie Fuß gefasst im Musikleben? War das sehr mühsam? Haben Sie Zeiten gehabt, in denen Sie wirklich auch um Ihre Existenz bangen mussten?
Es ist eine sehr gute Frage, natürlich. Jeder Komponist, glaube ich, am Anfang hat wirklich Probleme, Geld damit zu verdienen. Weil man zum Überleben braucht man mehr als einen Auftrag im Jahr oder in zwei Jahren. Ich hatte unterrichtet. Ich hatte Kompositionunterricht gegeben, auch an der Konservatorium in Sydney, als wir zurückkamen aus Deutschland. Ich glaube, das erste Jahr war sehr schwierig. Da hatte ich wirklich nichts, gar nichts. Lebte vom Erspartem und musste dann wirklich überlegen, wie geht es weiter? Hatte ich richtig Sorge. Vor ganz langer Zeit habe ich Klavier gespielt in Cafés. Habe ich mit Sängen aufgetreten. Also man macht, was man kann. Als freischaffender Musiker, man tut schon viele verschiedene Sachen. Und dass ich davon wirklich leben kann, ist erst seit 96, als ich mich entschieden habe, diese Position am Konservatorium abzugeben und nicht weiter zu unterrichten. Und ich habe einfach gedacht, jetzt ich versuche einfach frei zu sein. Wenn es nicht geht, kann ich immer weiter nochmal zurück zu einem Universität gehen. Aber eigentlich, das liegt mir nicht so. Da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich ein paar Aufträge hatte, und also diese Stummfilm oder ein paar Orchesterwerke in 96. Und langsam, es war nicht viel, aber ich war sehr bescheiden in meinem Leben mit meinen Kindern. Wir mussten nicht viel haben. Das Leben war noch nicht so teuer wie heute. Und es war klar, es war schwierig. Und ich glaube, heute für junge Komponisten ist es noch schwerer, also als für mich es war. Weil heute sind auch noch viel mehr Komponisten. Und es ist viel weniger, also zumindest in Australien, weniger Organisationen, die Aufträge vergeben oder auch neue Musik spielen. Das ist nämlich oft ein Risiko, dass oft sie nicht mehr eingehen wollen, weil sie brauchen diese Kartenverkauf. Und ich habe profitiert noch von diesem risikofreudigen Leben. Das war noch vor 20 Jahren mehr. Also muss ich sagen, es war noch viel mehr Offenheit für was Neues. Und auch man weiß nicht wirklich, was kommt. Ich wusste nie, dass ich irgendwann mehr Aufträge habe. Ich weiß noch, in 2000 noch, als die Olympische Spiele waren, danach hatte ich nichts. Ich hatte erstmals ein Jahr gar nichts. Und man dachte vielleicht, nach so einem Auftrag kommen ganz viele andere Aufträge. Es war überhaupt nicht passiert. Und nichts geht, das habe ich gelernt, nichts geht einen geraden Weg. Es geht manchmal aufwärts, manchmal runter, manchmal links, manchmal rechts, manchmal diagonal. Und manchmal geht es einfach zickzack. Und man kann das nicht vorher wissen. Und das finde ich so toll bei Freischaffen sein. Ich will es gar nicht wissen. Ich will überrascht sein. Das ist dieses Nichtwissen. Das macht mir Spaß irgendwie. Das ist wahrscheinlich ein Kind in mir. Ich möchte nicht wissen, was morgen ist.
Klingt mutig. Ein Allegro aus dem Sunshine Journal von Elena Katz-Czernin, gespielt von Mitgliedern des Australian World Orchestra. Frau Katz-Czernin, es gibt ja gar nicht so wenige lebende Komponistinnen. Bei den aufgeführten Stücken machen die Werke von Frauen aber immer noch weniger als 20% aus. Wie haben Sie das erlebt, als Sie in den 80er Jahren Ihre ersten Schritte in die Musikszene unternommen haben? Würden Sie sagen, dass Sie es als Frau schwerer hatten als Ihre Männerkollegen oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Für mich, glaube ich, ich bin zu viel geprägt aus Russland, wo es überhaupt keine Rolle spielte. In Russland arbeiteten Frauen als Bricklayers, ja, also in schwerst Männerberufen. Und irgendwie diese Gleichberechtigkeit in Russland war uns irgendwie ganz von Kindheit schon gegeben. Meine Mutter hat immer gearbeitet, mein Vater hat immer gearbeitet. Das war überhaupt keine Frage, dass ich auch immer arbeite. Und ich habe das irgendwie auch nie empfunden, dass ich keine Arbeit hatte, weil ich eine Frau war. Das hatte ich irgendwie nie. Und in den 80ern habe ich eben am Theater Fuß gefasst und es ging um die Arbeit. Und wenn irgendein Regisseur meine Arbeit gesehen hat und gehört, dann hat dieser Regisseur oder Regisseurin mich gefragt nächstes Mal. Und so ging das einfach als Kettenreaktion. Und genau so war das in Australien, als ich dann ankam. Und es war nie eine Frage, dass ich gefragt wurde, weil ich Frau bin oder nicht gefragt wurde, weil ich Frau bin. Ich weiß, dass es für manche Frauen ist so. Und ich weiß gar keine Solution. I have no solution for this. I don't know. Ich finde, jetzt im Moment gibt es sehr viel Bewegung und es gibt sehr viel Thema als angesprochen. Aber ich mache halt meinen Weg und ich denke, vielleicht dadurch, dass ich was mache und dadurch, dass vielleicht das wird nicht Misserfolg unbedingt, vielleicht gibt es was Gutes und gibt Frauen irgendwie einen guten Ruf, ich weiß nicht. Aber es gibt ganz tolle Frauenkomponistinnen, ich kenne ganz, ganz viele, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich sehe da absolut nicht irgendwie pessimistisch der Zukunft entgegen, überhaupt nicht. Aber man kann aktiver natürlich noch mehr tun, das ist richtig.
Man kann noch mehr tun für komponierende Frauen. Das ist doch ein gutes Schlusswort, denn unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir hören zum Ausklang noch Musik, aber ich sage schon mal, schön, dass Sie hier waren, Elena Katz-Czernin. Tausend Dank.
Ich danke auch.
Das war SWR 2 zur Person, heute mit der Komponistin Elena Katz-Czernin. Zuletzt hörten Sie von ihr das Stück Fast Blue Village, gespielt vom Acacia Streichquartett. Wie immer können Sie diese Sendung auch nachhören unter swr2.de oder aber mit unserer App. Hier geht's in wenigen Minuten weiter mit den Nachrichten und dem Literaturmagazin Lesenswert. Ich bin Silvia Roth, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag.